13. Juni 2022. Zeittunnel. Jetzt ist er also da. Der Tag, der als Celia Freedom Day im Teamkalender steht. Am Morgen sitze ich mit Victor auf dem Sofa und weine. Ich fühle mich ganz okay, aber auch irgendwie zu leicht und zu schnell, als hätte ich nicht genug Substanz. Alles ist ziemlich überwältigend. Christel hat einen unglaublichen inneren Frieden. Wir lachen darüber, wie das im Gegensatz zu ihrer Reaktion auf manche praktische Dinge steht. Du hast nur Angst vor Google Maps und der U-Bahn in Berlin, sonst vor nichts auf der Welt, sage ich zu ihr. Und sie setzt sich zu uns und allein das tröstet. Wenn ich schon so was Schweres tun muss, ist es toll, dass ich das an der Seite meiner Mutter machen kann. Bevor wir losfahren, hat Victor eine schöne Idee. Warum bitten wir nicht Jörn, das Croissant zu besorgen? Dann kann er das Gefühl haben, dabei zu sein. Er hatte gehofft, Celia noch zu sehen, aber sie hatte in den letzten Tagen nicht die Energie. Und Lewis hat darum gebeten, am Todestag seiner Partnerin keine neuen Menschen in der Wohnung zu haben. Was ich natürlich verstehen kann. Daher finde ich es super, Jörn wenigstens so einzubeziehen. Ich bin sehr dankbar, dass Victor sich darum kümmert. Ich gebe langsam den Orga-Part ab, um in Ruhe meinen eigenen Umgang mit dem Tag zu finden. Es ist gar kein bewusster Übergang, aber im Rückblick wird mir klar, wie gut mir das getan hat. Während wir in der U-Bahn sitzen, schreibt Jörn, dass er nur ein Croissant bekommen hat. Wir googeln eine weitere Filiale des Bäckers und Victor macht sich auf. Wir treffen Jörn vor dem Haus und ich nehme das Croissant mit hoch. Wie wichtig sowas wird. Es ist so schön, noch irgendwas für Celia tun zu können. Wir schleppen uns alle die Treppen hoch. Die 4 Stockwerke sind noch höher als sonst. Ich fühle mich sehr aufgeregt und gleichzeitig geht es um keine Prüfung und keine Anstrengung. Ich kann nichts machen an dem, was bevorsteht. Wieder ein komisches neues Gefühl. Alle müssen Pausen machen und langsam gehen. Als ich ankomme, klingele und Lewis umarme, ist alles okay. Er fühlt sich gut an. Aufgekratzt fast. Er warnt uns, dass er vor lauter Aufregung vielleicht Witze macht, dass das seine Art sei, mit der Angst umzugehen. Aber er wirkt auf mich total stabil. Er berichtet, sie hätten heute Morgen gemeinsam Happy Birthday gesungen. Er ist klar und stark und bereit. Das macht mich ruhig. Und er sagt, dass Celia sich sicher ist und uns alle hält mit dieser Sicherheit. Wir sitzen in der Küche und starten den Tag mit Ginger Shots. Ein Geschenk von einer Freundin von Celia. Niemandem steht der Sinn nach Alkohol, aber der scharfe Gesundsaft bringt ein ähnliches Gefühl davon, dass wir jetzt was Schweres gemeinsam schaffen. Seltsam. Ich schreibe ein paar Leuten. Dies alles ist für mich immer noch ein gemeinsamer Prozess und ich will ihre Nähe und ihr Mitgefühl spüren. Es kommt noch eine ganz passende Nachricht herein, dass die Zeit des Starkseins bald vorbei sein wird und dass ich herzlich willkommen bin, mich hinterher zu erholen. Ein Amsterdamer Freund bietet Hilfe und Gesellschaft dabei an. Lewis bringt Celia Essen und sie will tatsächlich mehr Croissants, die Victor inzwischen zum Glück organisiert hat. Der Arzt und die Anwältin treffen ein. Sie sprechen ein bisschen mit uns. Es geht nochmal darum, dass es wohl oft für die Angehörigen gut ist, bei der Freitodbegleitung dabei zu sein. Celia ist sich da nicht sicher, weil es sie ja immer so viel Energie kostet, Menschen zu sehen. Wir wollen natürlich ihren Wünschen entsprechen. Aber ich wäre schon sehr gern dabei und ich weiß, dass es zumindest Christel auch so geht. Lewis wird reingerufen, um zu lüften. Er sieht Jörn unten sitzen und hochschauen und fragt Celia, ob er das sei. Es ist extrem selten, dass da jemand sitzt und hochschaut. Wir haben beide diese Glastür hunderte von Malen geöffnet und nie schaute jemand hoch. Daher ist es recht einfach, sich das zusammenzureimen. Celia sagt ja, Das sei Jörn und dass sie gern zurückwinken würde. Also macht Julius das für sie. Er kommt zurück in die Küche und sagt, Jörn könne hochkommen. Jetzt sei er ja kein Fremder mehr. Wir bitten ihn, noch kurz darüber nachzudenken, ob das gut für ihn ist, und schreiben Jörn, nachdem Julius sich endgültig entschieden hat. Jörn hat so viel Schmerz über die verpassten Treffen mit Silja. Es fühlt sich wunderbar und heilsam an, dass er jetzt hier ist. Das ist eine große Erleichterung, auch für mich. Julius geht mit dem Arzt und der Anwältin in Siljas Zimmer. Jetzt geht es gleich los. Wir sind alle im Wohnzimmer, das an das Schlafzimmer grenzt. Ich halte meine Eltern an beiden Seiten und hole alle in die Umarmung. Ich summe ein bisschen. Irgendwas in mir muss singen, keine Ahnung warum. Ist auch egal. Es geht jetzt los. Und mein Gefühl ist, dass das richtig ist. Dass es losgehen soll. Dass Silja jetzt Freiheit bekommt. Es ist seltsam und unfassbar, aber auch richtig und gut. Ich weiß jetzt, dass es okay sein wird. Dass wir alle okay sein werden. Dafür habe ich zusammen mit allen, die hier sind, gearbeitet die letzten Monate. Und ich habe selbst so viel gelernt, in so schnellem Tempo. Jetzt ist der Tag da und es ist okay. Die Anwältin macht die Tür auf und winkt uns rein. Silja hat sich offensichtlich entschieden, dass wir dabei sein sollen. Hughie sitzt neben ihr auf dem Bett und hält ihre Hand. Der Arzt ist an der anderen Seite. Silja sagt, oh, mein ganzer Fanclub ist da und freut sich. Wir kommen näher. Ich gehe ganz nach vorn, stehe am Fuß des Bettes. Das fühlt sich stimmig an. Ich muss hier allein stehen, hinter Julius und vor allen anderen. Dieses eine Mal brauche ich keinen Körperkontakt, keine Nähe von jemand anders. Ich muss das ganz allein fühlen und begleiten und da sein, für meine Schwester. Schräg hinter mir stehen alle Eltern, Viktor und Jörn sind ein bisschen dahinter. Ich weiß, dass Viktor alle im Blick hat und für sie sorgt. Ich glaube, wir alle weinen die ganze Zeit. Ich weiß es aber nicht. Der Arzt fragt, Frau Viermann, möchten Sie jetzt Ihren Freitod einleiten? Silja sagt, ja, und dreht die Infusion an. Dann weint sie. Leicht. Voller Liebe. Vielleicht nochmal im Schmerz, uns und das Leben zu verlassen. Aber da ist kein Kampf. Nach vielleicht einer halben Minute schläft sie ein und schnarcht ein bisschen. Die Atmung wird flacher und flacher und stoppt. Der Arzt sagt, dass der Atemstillstand erreicht sei. Ich glaube, die Anwältin protokolliert das. Es vergehen weitere Minuten. Julius sitzt die ganze Zeit neben Silja und hält ihre Hand. Der Arzt hört Siljas Herz mehrfach ab. Irgendwann sagt er, das Herz stehe jetzt still. Ich glaube, wir alle weinen jetzt noch mehr. Julius nimmt Silja die Maske und die Kopfhörer ab. Viktor zieht die Rollos hoch. Es kommt Licht rein. Endlich kommt Licht rein. Da liegt Siljas Körper, friedlich und leer, mit offenem Mund und geschlossenen Augen. Es ist total klar, dass dieser Körper unbewohnt ist. Er ist nicht unheimlich und er enthält kein Leben mehr. Julius sitzt immer noch da und hält ihre Hand und weint, tief und wild für einen Moment. Alle anderen weinen auch. Langsam kommt Bewegung in die Anordnung. Ich frage mich, ob Julius wohl eine Hand auf dem Rücken möchte und berühre ihn kurz. Er registriert das nicht mal. Ich sehe meinen Vater zum Bett gehen und Siljas Beine anfassen, als ob er sie halten wolle. Oder als ob er sich überzeugen muss, dass sie nicht mehr da ist. Ich sitze an der Wand neben dem Bett und schaue Celia an. Ich bin draußen und checke, ob der Arzt und die Anwältin was brauchen. Ich umarme meine Eltern und sage Herbert, dass Celias Tränen Liebe waren und nicht Kampf. Ich sitze am Fußende des Betts und sehe Celias Körper und habe einen Moment das Gefühl, allein mit ihm zu sein. Ich sehe meine Mutter Celia berühren, ihre Hand, ihr Gesicht. Dann setzt sie sich. Zwischendurch redet sie mit meinem Vater, wie um ihn zu trösten. Dann sagt sie mir, dass Celia sich weich anfühlt, wie immer schon. Ich berühre ihre Finger und fühle das auch. Und weine wieder. Die ganze Zeit habe ich in Gegenwart des Körpers eine Art Frieden, aber auch die absolute Klarheit, dass das nicht mehr meine Schwester ist. Als ich sie berühre, ändert sich das kurz. Es ist doch etwas zu Vertrautes in der Berührung, auch wenn es sich nicht lebendig anfühlt. Ich habe einen Moment lang den Impuls, zu ihr zu sprechen, merke aber, dass es nicht passt. Das ist sie nicht. Und das ist irgendwie auch okay. Weder in ihren letzten Minuten noch in den ersten Stunden ihres Todes habe ich das Gefühl, dass ich Celia nochmal begegnen muss, dass noch etwas gesagt werden muss. Ich kann einfach sein. Weinen und nicht weinen. Zwischendurch nach den anderen sehen. Wir sitzen meist im Wohnzimmer und Einzelne gehen in den Raum, um sich zu verabschieden. Hughes bleibt am längsten dort, vielleicht 20 Minuten, und geht dann in die Küche und kommt nicht wieder. Es ist sehr klar für ihn, dass dieser tote Körper nicht seine Freundin ist. Ich teile das Gefühl und finde es sehr beruhigend, dass er so empfindet. Herbert ist am meisten in Celias Zimmer und spricht am wenigsten mit den anderen. Ich gehe zu ihm und er beschreibt mir, wie er denkt. Vor so und so vielen Minuten hat sie noch gelebt. Gerade war sie noch da. Und dann hat er eine Einsicht, weil Hughes kurz vorher gesagt hat, er wolle nicht in Selbstmitleid versinken. Auch Herbert muss sich diese Gedanken nicht reinziehen. Ich kann genau nachvollziehen, was er meint, und ich bin sehr beeindruckt, dass er das in diesem Moment sehen kann. Ich hoffe, es wird ihm viel helfen in den kommenden Tagen und Wochen. Circa eine Stunde nach Celias Tod kommt die Polizei. Drei junge Kripo-Beamte, zwei Frauen und ein Mann. Sie werden im Wesentlichen von der Anwältin und dem Arzt in Empfang genommen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir uns in diesem Moment darum nicht kümmern müssen. Auch so ist die Situation nicht sehr angenehm. Die BeamtInnen sind recht geschäftsmäßig. Eine trägt eine kugelsichere Weste, ein anderer sagt kaum ein Wort. Der Alltag dieser Menschen besteht aus viel furchtbareren Tatorten und dementsprechend tough sind sie. Es ist sicher für beide Gruppen hier schwierig, welche Welten da aufeinander prallen. Wir müssen unsere Personalien angeben. Ich beantworte ein paar Fragen zu Celias Krankheit. Die Beamtin kündigt an, dass die Leiche untersucht werden muss und wir als Familie verlassen den Raum. Der Arzt geht zunächst mit. Die Beamtin informiert uns auch, dass eine Obduktion möglich ist, wenn die Staatsanwaltschaft das anordnet. Und der Arzt sagt, wie unpassend und unnötig er das fände. Es liegt ein bisschen Spannung in der Luft, die die Anwältin entschärft. Nach der Leichenschau öffnen die PolizistInnen die Tür zu Celias Zimmer wieder. Sie liegt jetzt noch friedlicher da, mit geschlossenem Mund. Ihre Kleidung ist neben ihr auf dem Bett. Später kommt der von der Polizei herbeigerufene Bestatter. Die beiden Männer sind sehr freundlich. Ich habe das Bedürfnis, ihnen zu erzählen, dass Celia nicht aus Nachlässigkeit ungewaschen ist, sondern darunter gelitten hat, sich nicht waschen zu können. Ihnen zu sagen, dass sie ihr einen Gefallen tun werden, wenn sie das tun. Ich bin mir nicht ganz klar, warum ich das mache, aber es fühlt sich irgendwie an, als könnte ich ihr so etwas mehr Würde bewahren. Die Leiche wird auf einer Trage in einem geschlossenen Sack durchs Treppenhaus abtransportiert. Es ist ein halbfeierlicher Moment, als wir die Wohnungstür dafür aufmachen. Für manche von uns, während es für andere wichtig ist, dass der Körper nicht viel bedeutet. Das kann so nebeneinander stehen. Unterdessen haben wir Essen bestellt und sitzen im Wohnzimmer am Tisch zusammen. Das fühlt sich aus so vielen Gründen seltsam an. Diese Runde Menschen, das Ereignis, das gerade passiert ist, aber auch die simple Tatsache, dass wir im Wohnzimmer in normaler Lautstärke reden und dass die Tür zum Schlafzimmer offen steht. Mein Gehirn kann das alles noch gar nicht verarbeiten. Christel und Viktor haben eine Kerze im Schlafzimmer angezündet, die jetzt 3 Tage brennen wird. Das ist unsere Form der Totenwache, da wir ja nicht lange mit Siljas Körper zusammen sein konnten. Und ich weiß auch nicht, ob ich das gewollt hätte. Die Runde löst sich kurz auf. Die Eltern gehen spazieren und sich ausruhen. Viktor und Julius sitzen in der Küche und rauchen. Jörn und ich gesellen uns dazu. Julius und ich können beide kaum fassen, wie anders alles ist. Und wir sind erleichtert. Natürlich ist Siljas Tod ein unfassbares Ereignis. Wir können noch gar nicht absehen, wie viel Kummer wir darüber noch fühlen werden. Aber es gibt eine unmittelbare Erleichterung, dass nebenan kein Mensch mehr liegt, der andauernd Schmerz und Leid erlebt. Mir ist nicht mehr ganz klar, wie der Tag zu Ende geht. Wir essen alle nochmal zusammen im Wohnzimmer, weil es niemandem danach ist, rauszugehen. Dann gehen alle nach Hause, nur Viktor, Julius und ich bleiben in der Wohnung.